Vielen Dank. Es ist so ein warmer Empfang, den ich hier bekomme bei meinem ersten Mal. So viel Gebet vorne eben schon. Ich krieg sogar noch ein extra Video, damit ich nachher dann analysieren kann, ob ich das auch gut gemacht habe, wie beim Fußball. So viel Applaus, Leute, die kommen. Ich frage mich schon ein bisschen, diene ich jetzt euch heute oder dient ihr mir? Also vielen Dank dafür. Ich starte in die Predigt mit der Zusammenfassung der Predigt. Dann wisst ihr, was euch erwartet. Viele Faktoren können das Gottesbild eines Menschen beeinflussen. Also Gottesbild, wie wir denken, wie Gott ist. Wie gut ist es, dass in Jesus Christus Gott selbst sichtbar wird? Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus und der Vater sind eins. Und die Predigt, die jetzt kommt, ist eine Einladung an dich, dein eigenes Gottesbild, weil jeder hat irgendein Gottesbild, mit Jesus von Nazareth aus der Bibel abzugleichen. Ihr seid hier in einem Gottesdienst, vermutlich heißt das, dass viele Menschen von euch schon an Gott glauben. Aber es gibt sehr, sehr viele Dinge im Leben, die jeden Tag uns diktieren wollen, wie Gott ist. Unsere eigene Erfahrung, wo wir herkommen, unsere Sozialisierung, wie wir aufgewachsen sind, welche Lehre wir zu welchem Zeitpunkt gehört haben, was für ein Buch wir vielleicht auch gerade lesen, vielleicht auch Krankheiten, Umstände des Lebens, schöne Dinge, schlechte Dinge, in welchem Land wir leben und so weiter und so fort. Viele, viele Dinge versuchen irgendwie unser Gottesbild zu diktieren, zu definieren. Und ich finde es so, so wichtig, sich da immer wieder an Jesus zu orientieren. Und das Thema, finde ich, ist ein Thema, was in ganz, ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche reinspielt. Und es ist ein großes Thema, das heißt, ich werde das Thema heute natürlich nicht erschöpfend behandeln können. Die Struktur von der Predigt, vielleicht können wir einmal kurz anwerfen. Gut rum. Ich habe eigentlich per E-Mail eine Präsentation geschickt, aber ist nicht schlimm. Da stehen ein paar Bibelverse. Ah, okay. Dann ist gar nicht schlimm, ist gar nicht schlimm. Stellt euch das imaginär vor. Die Struktur der Predigt, ich habe drei Punkte. Ich will kurz darauf eingehen, warum Menschen überhaupt versuchen, Gott kennenzulernen, überhaupt versuchen, ein Bild von Gott zu bekommen, rauszufinden, wie er ist. Die zweite Frage ist, warum kommt man dabei an Jesus Christus nicht vorbei? Und die dritte Frage ist, wie viel Prozent Jesus steckt in deinem Gottesbild? Erste Frage, ganz kurz möchte ich, weil wir auch jüngere Leute heute hier haben, darauf eingehen, warum suchen Menschen überhaupt nach Gott? Ich weiß nicht, wer von euch sich an seine Geburt erinnern kann, ich kann es nicht, aber ich weiß, ich war irgendwann auf einmal da. Ja, so mit 4 oder was kommen die ersten Erinnerungen und man ist einfach in dieser Welt. Und das finde ich ist keine Kleinigkeit, man ist da. Und wenn man da ist, dann werden einem automatisch auch große Fragen des Lebens gestellt. So, wer bin ich? Wieso bin ich überhaupt hier? Und die Frage nach dem Warum liegt eigentlich total auf der Hand für mich. Und einfach weil man Mensch ist, muss man sich diese Frage überhaupt stellen. Wer ist Gott? Gibt es Gott? Und wenn ja, wie ist er? Alles, was anfängt zu existieren, hat eine Ursache. Die Welt existiert, also hat die Welt eine Ursache. Kosmologisches Argument nennt man das in der Apologetik. Hat mich sehr überzeugt am Anfang, als ich Christ geworden bin. Dann gibt es das teleologische Argument. Wir sehen das Feintuning des Universums. Das deutet alles auf einen Schöpfer hin. Und interessanterweise glauben ganz, ganz, ganz viele Menschen, auch in Deutschland, wo ja pro Jahr was 3% aus der Kirche austreten, glauben immer noch ganz, ganz, ganz viele Menschen, dass es irgendwas gibt. Irgendeine höhere Kraft muss es doch geben in dieser Welt. In meiner ganz atheistischen Zeit, so wo ich bei den Jusos unterwegs war, in irgendeiner Bar und man, ja, Religion, Opium für das Volk und man will die Welt besser machen. Und dann irgendwann nach ein paar Bier lehne ich da und rede mit einem von meinen Freunden. Und der, von dem man wirklich nicht gedacht hatte, dass irgendwas Religiöses, sag ich mal, in ihm steckt, der immer seine eigenen Werte definiert hat, offenbart mir dann nach 3-4 Bier, ja, ich glaube auch, dass es da was gibt. Und ich sehe das in den Menschen, dass viele Menschen wirklich glauben, dass da was ist. Aber viele Menschen gehen dann den nächsten Schritt nicht. Wenn man denkt, okay, ich glaube, es gibt was, dann wäre der nächste Schritt rauszufinden, was ist denn da? Oder wie ist Gott? Wer ist Gott? Und ich glaube, viele Menschen gehen diesen Schritt nicht. Vielleicht, weil sie von Anfang an denken, das kann man ja eh nicht wissen. es ist irgendwie arrogant zu sagen, ich habe die Wahrheit und du nicht und deswegen suche ich gar nicht erst nach den Argumenten. Finde ich Quatsch. Wenn man dann sich diese Frage stellt, wie ist Gott? Dann stößt man natürlich auf verschiedene Religionen und wir haben schon Gabrielas Zeugnis ein paar Mal gehört, die sich da sehr lange, sehr eingehend mit beschäftigt hat. Da könnte sie sicher mehr zu erzählen, zu verschiedenen Religionen. Es gibt das Judentum, die sagen, du wirst gerecht vor Gott, wenn du die Tora hältst. Es gibt den Islam, die sagen, du bist gerecht vor Gott, vielleicht, wenn du Glück hast, wenn er gnädig ist, wenn du dich an den Koran hältst. Es gibt viele Religionen mit verschiedenen Göttern, im Hinduismus zum Beispiel. Es gibt viele Religionen, die auch Gegenstände anbeten, auch heute noch. Jesaja hatte auch ein paar nette Sachen zu sagen, könnt ihr bei Gelegenheit mal nachlesen. Und was aber interessant ist, und ich bin wirklich davon überzeugt, wenn man ehrlich sucht nach der Frage, wie ist Gott, dann kommt man an Jesus Christus nicht vorbei. Und das ist der zweite Punkt meiner Predigt. Warum kommt man an der Frage, wer ist Jesus, nicht vorbei? Also erstmal, Jesus war ein Mensch, der auf der Welt gelebt hat vor 2000 Jahren und das ist belegt historisch. Also ich habe 20 außerbiblische Quellen gelesen, die bestätigen, Jesus Christus von Nazareth hat gelebt in Raum und Zeit. Das ist kein fliegendes Spaghetti-Monster, der war hier. Und in Israel, als Jude. Und viele, viele Menschen weltweit durch alle Geschichten der Gesellschaft durchfolgen ihm nach. Er hat einen ganz, ganz, ganz großen Impact auf die Welt hinterlassen, obwohl er nicht mal selbst irgendwie ein heiliges Buch geschrieben hat. Nur seine Jünger haben ihn über ihn geschrieben. Viele Menschen heutzutage glauben und sind davon überzeugt, dass Jesus ihnen persönlich begegnet ist. Ich bin übrigens einer davon. Und wenn man im Internet eingibt, Jesus heilt zum Beispiel, findest du, du wirst gar nicht fertig mit Heilungszeugnissen. Bei anderen Religionen ist das ziemlich, ziemlich dünn. Könnt ihr mal auf YouTube eingeben. Nicht, um das irgendwie abzuwerten, aber es ist so. Ja? Also an Jesus kommt man nicht vorbei. Und das Interessanteste an Jesus, finde ich, ist, wer Jesus von sich selbst sagt, dass er ist. Er sagt nicht, ich bin irgendwie ein Prophet, ich bin jemand, der eine ganz gute Lehre hat, sondern er sagt, ich bin Gott. Der Selbstanspruch von Jesus Christus ist um ein Vielfaches höher als der von allen anderen Religionsgründern. Ich habe euch Bibelverse mitgebracht. In Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Was heißt Vater und was heißt Jesus in dem Fall? Kurzer Crashkurs, Dreieinigkeit. Gott ist Gott, außerhalb von Raum und Zeit, hat keinen Anfang und kein Ende. Deswegen, Gott hat nicht angefangen zu existieren, also braucht er auch keine Ursache. Führt jetzt ein bisschen zu weit. Aber Gott ist außerhalb von Raum und Zeit und trotzdem entscheidet er sich, Mensch zu werden, um uns zu begegnen, wie es schon angekündigt wurde in den Propheten. Und Gott kann gleichzeitig der allmächtige Gott sein, der die Geschicke der Welt in seiner Hand hat und gleichzeitig einen Teil seiner Göttlichkeit ablegen und Gott werden und Mensch werden. Und dieses komplizierte, große Ding, was wir nicht hundertprozentig verstehen können, was man dann irgendwann in der Kirchengeschichte Dreieinigkeit genannt hat, das versucht Jesus uns in ganz einfachen Worten zu erklären, mit dieser Familienmetaphorik. Vater und Sohn. Vater der Allmächtige und Sohn dann derjenige, der im Vertrauen das tut, was der Vater sagt. Aber Jesus ist trotzdem Gott. Er ist der göttliche Sohn Gottes. 100% Mensch, 100% Gott. Deswegen sagt er, ich und der Vater sind eins. Er sagt damit, ich bin Gott. Direkt danach, Vers 31, hoben die Juden, das jüdische Volk, zu dem er damals gepredigt hat, Steine auf, um ihn zu steinigen. Also steinigen ist eine Todesursache damals gewesen. Jesus hielt ihnen entgegen, viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm, wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Also auch für die, die vielleicht viele Gespräche mit Muslimen haben, die immer behaupten, Jesus hat von sich nie gesagt, dass er Gott ist, zeigt ihnen Johannes 10. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, und die monotheistischen Juden der damaligen Zeit verstehen, was er damit sagt. Die wollen ihn töten deswegen. Sie sagen, du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Der Selbstanspruch Jesu ist, ich bin Gott. Einen Vers habe ich noch mitgebracht, Johannes 8, Vers 58. Da geht es um Abraham. Also Abraham, der im Alten Testament gelebt hat, Urvater, durch viele Völker zum Segen gekommen sind, der Stammvater des Volkes Israel, der Juden, von denen Jesus selbst einer war und zu denen er gepredigt hat. Die Juden entgegneten ihm, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Das hat Jesus nämlich gesagt. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Und dieses bin ich, dieses ergo eimi, dieses doppelte Personalpronomen, ich bin, ist der Name Gottes aus dem Alten Testament. Aus Exodus 3, Vers 14, wo Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das heißt, Jesus lässt wirklich gar keinen Zweifel daran, an verschiedenen Stellen, dass er wirklich selbst Gott ist. Und das hat noch keiner behauptet, der wirklich gute Hinweise darauf hatte. Interessanterweise, diese Frage der Identität von Jesus, wer ist er, war damals schon sehr umstritten. Das jüdische Volk, haben wir gelesen, wollte ihn umbringen. Manche haben ihm geglaubt, manche haben ihm nicht geglaubt. Und auch heute ist diese Frage unglaublich umkämpft. Viele der Menschen, wie ich gesagt habe am Anfang, die sagen, ich glaube irgendwie, dass es da was gibt, sagen nicht, dass Jesus Gott ist. Und daran spalten sich die Geister, im wahrsten Sinne. Das Alte und das Neue Testament bezeichnen Jesus als den Stein des Anstoßes. Stellt euch vor, so ein Stein hier, das ist Jesus. Und an dieser Identität, man stößt sich an. Die einen gehen auf der einen Seite vorbei, die anderen auf der anderen Seite. Römer 9, Vers 33 ist ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, damit ist Jesus gemeint, und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Der biblische Befund ist also klar. Jesus sagt, er ist Gott. Jesus sagt, er ist eins mit dem Vater. Jesus sagt, er ist von Anfang an da. Gibt auch noch andere Stellen. Ich würde sehr, sehr gerne noch mehr darauf eingehen, ob der biblische Befund glaubwürdig ist. Dazu fehlt mir allerdings, das wäre jetzt logischerweise die nächste Frage. Kann man dem überhaupt glauben, was Jesus da sagt? Und ich habe nicht ganz viel Zeit, ich will nur ganz kurz das anreißen. Ich habe schon gesagt, Jesus hat wirklich gelebt. Wir haben 20 außerbiblische Quellen, die über ihn berichten. Wir haben ganz viele Berichte davon, dass Jesus Menschen heute begegnet. Ich kann davon auch Zeugnis geben, dass er mir begegnet ist. Und was wir auch wissen über ihn ist, er wurde gekreuzigt von den Römern. Das ist keine Fantasy-Story, das ist passiert. Wir wissen, dass er in den Grab gelegt wurde und dass 3 Tage später dieses Grab leer war. Denn die Gegner von Jesus damals haben nicht bestritten, dass das Grab leer war. Andersrum gesagt, die Gegner Jesu, die ihn umgebracht haben, die ihn nicht nur steinigen wollten, die ihn dann letzten Endes wirklich gekreuzigt haben, haben kein Argument, also sie haben geglaubt, dass das Grab leer war. Sie haben das nicht abgestritten. Das wäre ja viel leichter gewesen zu sagen, nachdem die Jünger gesagt haben, Jesus ist auferstanden, einfach zu sagen, der liegt doch noch im Grab, was wollt ihr denn? Aber sie konnten das nicht sagen, weil das Grab war leer. Und auch viele Historiker, die nicht letzten Endes an Jesus glauben, die nicht seine Identität als Gott annehmen, glauben trotzdem, dass das Grab leer war. Und jetzt ist die Frage, was ist die beste Erklärung dafür? Wenn man bedenkt, dass in den Evangelien Frauen die Kronzeugen der Auferstehung waren. Die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen. Das ist kein kleines Argument. Die galten nicht als Zeugen. Und hätte man sich als Jünger Jesu damals eine Lügengeschichte ausgedacht, hätte man niemals gesagt, dass Frauen ihn als erstes gesehen haben. Das ist kein kleines Argument. Nur als Beispiel, die Menschen, die für Jesus wirklich in den grausamen Tod gegangen sind, 11 der 12 Apostel laut Kirchengeschichte sind dafür gestorben, dass sie Jesus Christus nachgefolgt sind. In den Berichten kommen die Gründer der Religion, also die Jünger, ganz, ganz, ganz schlecht weg. Das sehen wir auch in keiner Sekte. Da sind die immer die ganz tollen Leute. Und in den Evangelien, da wird auch über ihre Fehler ganz klar berichtet, über ihr Versagen. Die sagen manchmal echt blöde Sachen, da kommen wir auch gleich noch kurz zu. dass sie wirklich nicht viel checken. An dem Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, wurde dann dieses Evangelium von Jesus gepredigt, dass er auferstanden ist. Es wäre viel leichter gewesen, eine Lüge irgendwo an einem anderen Ende der Welt aufzurichten. Aber genau an dem Ort, als die Augenzeugen noch gelebt haben, wurde es an diesem Ort gepredigt, dass Jesus auferstanden ist. Es gibt noch mehr Gründe, das war der kurze Abriss. Und wenn wir alle diese Dinge berücksichtigen, dann finde ich, ist es wirklich sehr, sehr glaubwürdig, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Warum ist mir das so wichtig an dem Punkt der Predigt? Weil, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, auferweckt wurde, genau gesehen, dann ist auch das, was er über seine Identität sagt, wahr, oder? Wäre das nicht, diese leibhaftige Auferstehung, wäre das nicht ein guter Grund zu sagen, ich vertraue auch dem, was er sagt? Wenn Jesus also Gott ist und er wirklich auf dieser Erde gelebt hat, in Israel, in Raum und Zeit, dann haben wir ein schriftliches und glaubwürdiges Zeugnis von ihm, von Gott. Ich habe ja angefangen, ne, wir müssen uns die Frage nach Gott stellen. Viele glauben, es gibt Gott, aber wie ist denn jetzt Gott? Ja, wenn Jesus jetzt von den Toten auferstanden ist, dann ist doch das, was er sagt, wahr, nämlich, dass er Gott ist. Das heißt, wir können an Jesus Christus sehen, wie Gott ist. Wir können wirklich diese große Frage, vor der so viele Millionen, Milliarden Menschen stehen, beantworten. Und das darf man wirklich mal mit Nachdruck predigen. Das ist keine kleine Idee, die ich hier von mir gebe, sondern das ist wirklich ganz, ganz dicke Bretter. Wir wissen, wie Gott ist. Unsere Frage, wie ist Gott, findet in Jesus Christus eine Antwort. Und das ist eine der erstaunlichsten und radikalsten Aussagen des Christentums. Wir wissen, wie Gott ist. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus: Schon so lange bin ich bei euch. Und du, Philippus, du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich möchte kurz im Kontext diesen bekannten Vers lesen. Und dann kommen wir zum dritten Teil meiner Predigt, dem letzten. Da fragt zum Thema, was die Jünger auch mal dumme Sachen machen. Thomas fragt ihn, wie bekomme ich denn überhaupt ewiges Leben? Und ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und zwei Verse weiter fragt Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Und Jesus sagt zu ihm, schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke. Wir sind da in Johannes 14, das ist der Anfang der langen Abschiedsreden, die Johannes da einschiebt, bevor Jesus gefangen, gekreuzigt und begraben wird und wieder aufersteht. Halleluja. Und da gibt Jesus wirklich seinen Jüngern nochmal was ganz, ganz, ganz Wichtiges mit. Es geht hier nochmal ganz klar um seine Identität. Nachdem die Jünger 3 Jahre lang mit Jesus auf der Erde unterwegs waren, haben sie immer noch nicht gecheckt, wer Jesus ist. Sie fragen ihn, zeige uns den Vater. Aber Jesus sagt, ich bin schon 3 Jahre bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich kann so wirklich dieses Drängende in Jesus, diesen wirklichen Wunsch, bitte versteht es doch. Ich tue es doch die ganze Zeit, ich sage es doch die ganze Zeit, ich bin im Vater, der Vater ist in mir. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Die Worte, die ich sage, habe ich nicht aus mir selbst. Dieses Herz von Jesus, was in diesen Versen ist. was ich ganz interessant finde, die Jünger waren ja noch im Alten Bund, also im Alten Testament, unter dem Gesetz des Mose. Und sie hatten auch die Offenbarung über Gott, die man bis dahin haben konnte. Also durch die Bibel hinweg lernen Menschen immer besser kennen, wie Gott ist. Ja. Mose weiß mehr über Gott als Abraham zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Und eigentlich war es im Alten Testament so, dass niemand Gott sehen konnte. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist, redet über Jesus, man könnte fast glauben, dass es der Bibel wichtig ist, dass Jesus Gott ist, und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Er hat uns berichtet vom Vater. Im Alten Testament, wenn Gott vorbeigekommen ist, mussten sich die Propheten teilweise in den Berg stellen und er ist hinten an ihnen vorbeigegangen, weil seine Heiligkeit so groß war. Niemand hat Gott je gesehen, aber in Jesus können wir ihn sehen. Wenn Jesus sagt, ich bin Gott, und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, und er zu den Jüngern sagt, hey, das, was ich in Worten und Taten getan habe, daran seht ihr den Vater, dann müssten wir ja uns eigentlich nur jetzt angucken, was hat Jesus in diesen 3 Jahren mit den Jüngern gemacht? Was hat er gelehrt? Was hat er getan? Und daran müssten wir den Vater erkennen, oder? Das ist eigentlich eine ganz gute Logik. Und das ist mein letzter Punkt der Predigt. Wie viel Prozent Jesus steckt in deinem Gottesbild? Ich möchte uns mit uns zusammen ein paar Beispiele, auch das kann nicht erschöpfend sein in 20 Minuten Predigt, aus Jesu Leben, seine Worte und sein Wirken anschauen. Und ich möchte dich einladen, sie auf dich neu wirken zu lassen und dich herauszufordern in deinem Bild von Gott. Wie viel Prozent Jesus steckt in deinem Gottesbild? Vielleicht sagst du, ob Gott wirklich so viel Macht hat, ist er nicht vielleicht doch auch nur menschlich? Ich finde, Gott ist übernatürlich und wir sehen das in Jesu Wundern. Gott hat Autorität über die Natur, er stillt den Sturm. Er kann mehr, als wir vielleicht manchmal glauben. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube schon, dass Gott da ist und auch irgendwie Macht hat und ich glaube auch irgendwie, dass Jesus Gott ist, aber interessiert er sich wirklich für mich? Vielleicht weißt du, dass die christliche richtige Antwort jetzt ist ja, aber glaubst du es in deinem Ernst? Ich will dir heute neu sagen, Gott hat Interesse an Menschen, hat ganz, ganz großes Interesse an dir. Wir sehen, dass er bis ans Kreuz gegangen ist, um uns seine Liebe zu zeigen. Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum. Genau wie er Hagar im Alten Testament gesehen hat, sieht er Nathanael unter dem Feigenbaum. Und beides ist Jesus. Jesus ist auch Jahwe im Alten Testament. Jesus hat so viel Interesse, er gibt sogar Spitznamen. Das ist mein Lieblingspunkt der Predigt. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die sind so ein bisschen munter drauf und wollen, ja, sind nicht so gut mit den Samaritern, sage ich mal, und wollen, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und sagt, nein, wir wollen hier in Gnade denen begegnen. Wieder eine Stelle, wo die Jünger es nicht raffen. Und danach gibt Jesus ihnen den Spitznamen Donnersöhne, also Boanerges. Und ich finde das so cool. Gott hat so viel Interesse an Menschen. Er ist so persönlich, dass er Spitznamen gibt. Vielleicht habe ich ja auch einen, ich weiß es nicht. Gott bewertet Menschen nicht nach ihrer Herkunft oder nach ihrem sozialen Stand. Kurzes Beispiel aus Johannes 4, wo Jesus, da heißt, Jesus musste durch Samaria reisen auf seinem Weg. Eigentlich musste er es nicht, er hätte auch die andere Route am Jordan entlang nehmen können, aber er musste durch Samarien gehen, weil er nämlich diese eine Frau an dem Jakobsbrunnen in Sichar treffen wollte. Diese Frau war eine Ehebrecherin, diese Frau war damals sozial ausgegrenzt. Und es war eine Frau und es war eine Samariterin. Also alles daran spricht dafür, dass ein Jude, noch sogar ein Prophet der damaligen Zeit, nicht zu dieser Frau geht. Jesus geht zu dieser Frau. Daran sehen wir Gottes Herz. Ihm ist es egal, wer du bist, egal wo du herkommst, egal wie viel Geld du hast, egal welches Geschlecht du hast. Er will dir begegnen. Und er möchte Gemeinschaft haben mit dir. Erstmal Gemeinschaft haben mit dir. Wie auch mit der Frau, wie auch mit Zöllnern und so weiter. Gott möchte gnädig sein, anstatt zu verurteilen. Gott liebt es, gnädig zu sein, singen wir in einem Lied. Ich mag die Zeile so gerne. Er verurteilt nicht, sondern hat erstmal Gemeinschaft und möchte vergeben. Auch in Johannes 8, da ist eine Ehebrecherin, die vor ihn geführt wird von den Pharisäern. Und er sagt, auch ich verurteile dich nicht. Jesus ist in erster Linie, der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu urteilen, bei seinem ersten Kommen auf die Erde, sondern um zu vergeben, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Vielleicht sagst du, Gott weiß nicht genau, wie es mir geht. Und da will ich dich neu daran erinnern, dass Jesus Mensch geworden ist und genau weiß, wie es ist, Mensch zu sein, in seinen schlimmsten Phasen. In Jesaja 53 heißt es, er war ein Mann der Schmerzen, mit Krankheiten vertraut. Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus kann Leid und Ungerechtigkeit aushalten. Er kann auch darin mit dir nachfühlen. Vielleicht ist dein Gottesbild, dass Gott ein strenger Typ im Himmel ist, der ein Spielverderber ist, der eine Spaßbremse ist. Und ich erinnere dich an Johannes 2, wo Jesus Wasser zu Wein macht, wo er die steinernen Krüge, die eigentlich für die rituelle Waschung da waren, mit Alkohol füllt, damit er die Hochzeitsfeier retten kann. Als erstes Zeichen. Was zeigt uns das über Gott? Come on. Ist das dein Gottesbild? Oder guckst du kritisch mit einem Blick auf alle, die mal ein Glas Wein trinken? Das heißt nicht, dass wir uns die Hucke voll saufen sollen. Auf gar keinen Fall. Gott ist auch ein Gott des Maßes. Aber Gott ist ein Gott des Feierns. Im Himmel wird es ein Hochzeitsmahl für immer geben. Das ist der Vergleich, der dann kommt. Hochzeitsmahl. Gott ist nicht nur ein Gott, der sich bedienen lässt, sondern er ist ein dienender Gott. Markus 10, 45. Denn der Menschensohn, Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gott kommt, um zu dienen. Gott wäscht Füße. Ein Kapitel vorher, Johannes 13, von dem Predigttext, den wir gelesen haben, wäscht Jesus Füße der Jünger. Gott will auch dir dienen. Gott will dir helfen. Gott will für dich da sein, deine Bedürfnisse stillen. Ich habe noch ein paar Punkte. Gottes Wahrheit ist ihm wichtiger als Komfort. Gottes Wahrheit ist ihm wichtiger als Beliebtheit. Gott ist nicht ein Gott, der immer der gegenwärtigen Welt nach dem Mund redet. Der sagt, alles, was jetzt gerade on vogue ist als Meinung, ist auch meine Meinung, ist schon cool, alles easy. Gott, wir sehen das, wie Jesus zum Beispiel mit den Pharisäern umgeht. Er sagt zu ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater. Er bezeichnet sie als getünchte Wand unter anderem. Jesus hat null Interesse an einem Kompromiss mit einer faulen, gefallenen Welt, die ihn nicht erkennt. Gott ist da klar, auch wieder aus seiner Liebe heraus, weil er ja will, dass Menschen Beziehung mit ihm haben, weil er sieht, was der Teufel pervertiert hat durch die Sünde. Und da geht Jesus klar rein. Ist das dein Gottesbild? Ein Jesus, der auch klar das anspricht, was nicht richtig ist, aus Liebe heraus? Gott hasst Scheinheiligkeit. Lange öffentliche Gebete der Pharisäer sind ihm ein Gräuel. Er liebt es, wenn man authentischen Glauben hat. Wenn man in sein Zimmer geht, die Tür schließt und betet. Im Stillen. Jetzt kommt ein spannender Punkt. Gott ist ein Arzt, der heilen möchte. In Apostelgeschichte 10, 38, das sagt Jesus nicht selbst über sich, das schreibt dann Lukas auf über Jesus. Also Lukas schreibt auf, wie Petrus das sagt, predigt im Haus des Cornelius. Da heißt es, wie Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er ist umhergezogen, Zusammenfassung von dem, was Jesus auf der Erde gemacht hat, und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die von der Macht des Teufels überwältigt waren. Also so wie ich die Evangelien lese, haben wir eine sehr, sehr klare Trennung und klare Definition von Krankheit als Macht des Teufels, Macht der Sünde. Und Jesus, der mit dem Reich Gottes Heilung da reinbringt. Und es ist immer nicht ganz leicht, das zu predigen. Aber wenn ich in die Evangelien gucke, und genau das wollen wir heute tun, eine knallharte Analyse von unserem Gottesbild anhand der Schrift, dann sehe ich einen Jesus, der heilt. Und ich höre, und ich habe das früher selbst geglaubt, so oft in christlichen Kreisen, ja, Gott hat mir die Krankheit gegeben, damit das und das und das passiert. Jesus hat das nie gesagt. Diesen Satz hat Jesus nie gesagt. Gott ist ungehalten über menschlichen Unglauben. Das haben wir auch, ne? Das wollen wir auch vielleicht manchmal aus unserem Gottesbild verdrängen. So, ja, ist schon alles gut, ich glaube mal so ein bisschen vor mich hin. Ey, Gott hat ein echtes Interesse daran, dass du wirklich mit ihm gehst, dass du richtig an ihn glaubst. Jesus weint, als Lazarus stirbt. Ich denke nicht, dass er weint, weil er mit den Menschen weint. Das kann vielleicht auch sein. Ja, ich will dir nicht zu nahe treten, aber meine Interpretation ist eher, er wird ja Lazarus von den Toten auferwecken, kurze Zeit später. Warum sollte er dann weinen, wenn er weiß, dass es jetzt gleich in 30 Minuten einen Riesengrund zur Freude gibt? Ich glaube, er weint darüber, weil die Leute noch nicht an ihn glauben und nicht das glauben, was er kann. Gott hat ein riesiges Interesse an einer unverfälschten Lehre. Er sagt, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Jesu Schriftverständnis, also wie Jesus die Bibel liest, ist sehr, sehr, sehr eindeutig, dass sie Gottes Wort ist. Sogar die Stellen, vielleicht sagst du, ja, ich glaube schon irgendwie, dass Gott sich mir in der Bibel offenbart, aber ich will dich einladen, hör kurz zu, wie krass, wie radikal das ist, was Jesus sagt über die Schrift. Also Dinge, die er sagt, die wirklich passiert sind im Alten Testament, sind oft die Dinge, an denen wir dann ein bisschen Probleme haben, selbst wenn wir an Jesus glauben. Ja, ich glaube schon, dass Jesus für mich gestorben ist, aber hat Gott da wirklich Manna vom Himmel regnen lassen in der Wüste? Jesus sagt ja. Matthäus 12, glaube ich. Oder Jona, der wirklich in dem Bauch von einem Fisch war. Jesus erzählt das so, als wäre es genau so passiert. Vielleicht ist das was, wo Gott dich heute dran erinnern will. Glaub meinem Wort, vertrau ihm. Wir haben eben gelesen, dass Jesus gnädig sein will und vergeben will. Ja, und das stimmt. Aber Gott nennt auch Sünde beim Namen. In Johannes 8, als die Ehebrecherin dort vorhin geführt wird, sagt er am Ende auch, Sündige gehen fort und sündige nicht mehr. Also Jesus sagt, dass manche Dinge Sünde sind. Jesus sagt nicht, dass alles irgendwie okay ist. Mit dem Ziel, dass er uns helfen will. Wenn wir auch, ja, wir müssen über Sünde sprechen, weil das Jesus getan hat. Er hat kein flaches Evangelium gepredigt, das alles irgendwie cool ist. Es gibt Dinge, die uns von Gott trennen und Jesus redet darüber, immer wieder. Und Jesus sagt auch eindeutig, dass es eines Tages ein Gericht geben wird, wie Jesus bei seinem ersten Kommen nicht gekommen ist, um zu verurteilen, sondern um zu suchen und zu finden, was verloren ist, wie er gnädig sein konnte und vergeben konnte. Es wird ein zweites Kommen geben, bei dem Jesus kommt und das, was schief ist, er wieder richtet. Und Jesus lässt sehr, sehr, sehr wenig Spielraum für Interpretationen. Am Ende der Zeiten gibt es ein Aussortieren. Gut, und also glaubt an Jesus, glaubt nicht an Jesus. Wir sehen das zum Beispiel an der Geschichte von dem Reichen und von Lazarus. Jesus redet unglaublich viel auch über Hölle. Dass es einen Ort gibt, wo es Zähneknirschen und Leiden geben wird. Und er predigt das so klar, weil er ja nicht möchte, dass Menschen dahin kommen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber er spricht auch diese Themen an. Gott hat ein brennendes Herz dafür, Menschen zu retten. Er geht bis zum Kreuz. Und das sehen wir wirklich in Jesus. Wenn wir eine Sache sehen, dann das. Er will Menschen retten. Er ist der einzige Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich bin der Weg. Johannes 14. In keinem anderen Namen ist das Heil, heißt es im Neuen Testament. Drei kurze abschließende Bemerkungen. Wenn wir an Jesus Christus glauben, werden diese Eigenschaften Gottes oder fast alle Eigenschaften Gottes auch unsere Eigenschaften. Das heißt nicht, dass wir jetzt der allmächtige Schöpfer sind, der außerhalb von Zeit und Raum sind und die Welt gemacht haben. Das heißt es nicht, ja. Aber die Dinge, die wir über Jesus gesehen haben, diese Liebe, diese Menschenzugewandtheit, diese Geduld, dieser Wunsch zu retten, auch seine Vollmacht, die er uns weitergegeben hat, das wird immer mehr auch zu unseren Eigenschaften durch den Prozess der Heiligung. Und deswegen ist es nochmal wichtiger, dass wir uns genau angucken, wie Jesus ist, was wir jetzt schon gemacht haben. Ich werde es nicht nochmal alles vorlesen. Gottes Eigenschaften werden unsere Eigenschaften. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen, durch die Sünde ist es zerstört und Jesus stellt es wieder her. Durch die Wiedergeburt. Wir müssen von Neuem geboren werden, in Geist und Wahrheit. Er gibt seinen Geist in uns, damit wir wieder sein Ebenbild voll sein können. Viele von euch glauben schon an Jesus und viele von euch haben auch die Frage der Identität schon beantwortet. Und für euch möchte ich nochmal sagen, nehmt die Predigt als Ermutigung mit, in eurem Alltag, in den Anfechtungen, die kommen, wirklich immer wieder euch daran zu erinnern, wie Gott ist. Lasst euch eure Theologie nicht von euren Umständen diktieren, sondern durch Jesus Christus, wie er uns in der Schrift überliefert ist. Wir haben so viel guten Grund daran zu glauben. Und der Teufel versucht so stark, das anzugreifen. Lasst uns wirklich diesen Lauf laufen, indem wir auf Jesus schauen, indem wir uns auch bewusst machen, wie seine Eigenschaften sind. Auf Jesus schauen kann heißen, sich seine Eigenschaften bewusst zu machen. Kann auch andere Dinge heißen, aber ich denke auch das. Kurze Zusammenfassung der Predigt, ich komme zum Ende. Wir haben kurz darüber geredet, warum versuchen Menschen überhaupt Gott kennenzulernen. Dann haben wir darüber geredet, warum man dabei an Jesus Christus nicht vorbeikommt. Und als letzten Punkt haben wir die Frage gestellt, wie viel Prozent Jesus steckt in deinem Gottesbild und sind anhand von ein paar Eigenschaften von Taten und von Worten Jesu durchgegangen. Natürlich keine vollständige Liste, wie Jesus ist. Und ganz am Ende habe ich noch eine letzte Bemerkung, dass wir in Jesus Christus, dem göttlichen Sohn Gottes, sehen können, wie Gott ist. Das ist großartig und wir halten daran fest. Aber heißt das auch, dass wir in jedem einzelnen kleinen Detail perfekt verstehen, wie Gott ist? Ich denke nicht. Gott ist Gott und bleibt größer als unser Verstand. Lass uns auf der einen Seite radikal festhalten an dem, was wir über Gott wissen und auf der anderen Seite auch eine richtige Demut haben. Ich will schließen mit 1. Korinther 13, Vers 12. Jetzt schauen wir in einen Spiegel aus polierter Bronze, Metall, wo man nicht klar die Umrisse sieht. Und jetzt sehen wir nur rätselhafte Umrisse. Dann aber, wenn wir diese Erde verlassen, schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Amen.